Als Predigtext für heute nehme ich nicht den Pfingstbericht selbst, sondern etwas, was kurze Zeit danach geschehen ist. Apostelgeschichte 4, Abvers 23. Und als man sie, die Apostel, hatte gehen lassen, kamen sie zu den Ehren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch deinen Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt: Warum toben die Heiden? Die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Herr, segne du uns Reden und Hören. Amen. Liebe Geschwister, das Gebet ist die Triebkraft jeder Gemeindearbeit. Das Gebet ist das, was uns vorwärts bringt in unseren Gemeinden und in unserer Kirche. Es ist das, was eine der wichtigsten Wirkungen des Heiligen Geistes an uns ist, das Gebet. Zum Ersten das Gebet aus Sorge um die Gemeinde. Es ist ja schon eine echte Not. Und dass sich die erste Gemeinde der Christenheit hier befindet, nicht lange nach Pfingsten, diesem großen Aufbruch mit 3000 neu bekehrten Menschen, jetzt das Predigtverbot. Der Hohe Rat, die oberste Behörde für Religionsangelegenheiten in Jerusalem, hatte Predigtverbot erteilt. Der neue Glauben sollte nicht noch mehr einreißen beim Volk. Warum hatte man ihn sonst gekreuzigt, Jesus, diesen Unruhestifter? Schließlich wollte man ihn loswerden. Nicht einer neuen Glaubensrichtung zur Gründung verhelfen. Predigtverbot. Und die Gemeinde ist in Not. Eigentlich haben wir es doch gut. So möchte man denken. Unser Bürgermeister in Eibenstock ist ja sogar selber in der Kirche. Der wird keine Predigt verbieten. Auch sonst haben wir als Christen, als Kirche, noch, muss man sagen, eine Freiheit, von der vor 20 Jahren manche nur träumen konnten. Haben wir also keinen Grund zur Sorge. Brauchen wir dieses Gebet nicht. Wenn wir unseren Bezirk anschauen, dann macht sich so mancher Gedanken. Etwa Gedanken über den Gottesdienstbesuch, der immer weniger wird. Über die vielen, die nicht mehr kommen, obwohl sie eingetragene Mitglieder sind. Um unsere Jugend, um die, die noch bereit sind, auch mitzuarbeiten in der Gemeinde. Und jetzt als jährliche Konferenz war, da haben wir natürlich, möchte man fast sagen, da haben wir natürlich auch mal wieder über die Finanznot unserer Kirche gesprochen, die unser Schatzmeister manchmal Monat für Monat aus der Hand in den Mund legt, um noch unsere Gehälter zahlen zu können. Wären wir im Geschäftsleben, dann wird der Chef jetzt vielleicht eine Betriebsversammlung abhalten und sagen, Leute, es ist ernst, die Firma ist in Gefahr. Was tun wir? Dann schlagen die Jungdynamischen vielleicht vor, also jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln und alle mal ran. Ein paar Bedächtige schlagen was anderes vor. Die sagen am besten, wir bilden einen Krisenausschuss und beraten. Wäre das nicht auch was für uns? Es gibt immer mehr, auch innerhalb der Kirchen, die sagen, wir müssen etwas von der Wirtschaft lernen. Nur schon die Urgemeinde in Jerusalem weiß, die Kirche ist kein Geschäft und keine Firma. Vor allem ist sie nicht unsere Firma. Deshalb ist das Erste bei Sorgen um die Gemeinde weder eine Aktion nach dem Motto jung, dynamisch, erfolgreich, noch ein Ausschuss mit klugen Ideen, sondern das Erste ist ein Blickwechsel, weg von uns und unserer Lage, weg von meinen begrenzten Möglichkeiten hin zu unserem Herrn und hin zu seiner Macht. Das Erste ist ein Gebet. Hören wir nochmal das Gebet jener ersten Gemeinde. Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast das ganze Weltall erschaffen. Was sollte dir da noch unmöglich sein? Deine Macht hat keine Grenzen. Was du willst, das geschieht. Und wenn du ein Machtwort sprichst, dann steht das Ergebnis schon da. So können wir dir auch alle Not anvertrauen. Nun, Herr, sieh an, ihr Thron. So betet die Urgemeinde, als das Predigtverbot da ist. So können wir auch beten. Herr, nun sieh das an. Unser Häuflein, was immer kleiner wird, unsere Gottesdienste, die jungen Menschen in unseren Gemeinden, und so weiter und so weiter. Man hat den Eindruck, dass alle größeren geistlichen Aufbrüche immer von einem ganz besonders begleitet waren, vom Gebet. Von John Wesley erzählt man, er soll 2 Stunden am Tag gebetet haben. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, wie das gehen soll. Aber damals, als Tausende von Bergarbeitern zum Glauben kamen, Menschen, von denen nie jemand gedacht hätte, dass die mal eine Kirche von innen sehen würden. Gebetet und gepredigt hatte man und Gott handelte mit seiner Macht. Und erst dann, als Gott dieses Gebet gehört hatte und Menschen zum Glauben kamen, erst dann hat man sich zusammengesetzt und dann kamen die ganzen Überlegungen, was machen wir nun? Mit denen, die neu zum Glauben gekommen sind. Erst dann kam die Idee mit den Klassversammlungen, den kleinen Gruppen, wo man sich gegenseitig stärkte. Erst dann kamen die jährlichen Konferenzen und all das, was auch dazugehörte. Ach, denke ich manchmal, warum beten wir so wenig? Zu seiner großen Macht, zur Macht unseres Herrn. Wird man so nicht viel zu schnell müde und mutlos für das, was bei uns zu tun ist, in unseren Gemeinden? Weil wir viel zu sehr fragen, was können wir tun, statt zu fragen, Herr, was kannst du tun? Herr, du hast Himmel und Erde gemacht. Zweitens, das Gebet, dass unser Herr seine Macht zeigt. Strecke deine Hand aus. Eine wohlmeinende ältere Schwester, die betete bei Gebetsgemeinschaften immer, Herr, lass dein Haus wieder voll werden. sage euch jetzt nicht, wer das war. Die wünschte sich vermutlich, dass unser Kirchsaal wieder so voll wird wie zu Nachkriegszeiten, als die Bänke nicht reichten, als wir in einem Stock abends noch eine Extraversammlung halten mussten. Ist das die Lösung? Angesichts der Sorgen um unsere Gemeinden nicht die Ärmel hochkrempeln und Aktionen starten, sondern die Ärmel hochkrempeln und große Gebetsversammlungen organisieren, auf denen wir dann mit aller Kraft beten, Herr, lass dein Haus wieder voll werden. Es gibt diese Auffassung, dass das die Lösung wäre. Wer jetzt denkt, ich würde uns dazu auffordern, lasst uns solche Versammlungen machen und um Erweckung beten, dass das Haus voll wird und Leben in die Bude kommt, den muss ich leider enttäuschen. Schauen wir denn nochmal in die Apostelgeschichte. An einigen Orten gab es ja tatsächlich große geistliche Aufbrüche. Gemeinden entstanden und wuchsen. An anderen Orten dagegen verprügelte man die Apostel und jagte sie aus der Stadt, von wegen großer Erweckung, und die paar, die zum Glauben gekommen waren, konnten froh sein, wenn sie nicht eingesperrt wurden, wenn sie sich versammelten. In Jerusalem hatte die erste Gemeinde der Christen zuerst ein phänomenales Wachstum. Denken wir dran, was am Pfingsten geschah, nach der Pfingstpredigt. Aber schon kurze Zeit später predigte der Diakon Stephanus und wurde gesteinigt. Der erste Blutzeuge der christlichen Kirche. Danach zerstreute sich die Gemeinde in die verschiedensten Himmelsrichtungen und das volle Haus wurde wieder leer in Jerusalem. Beten, dass das Haus voll wird. Unser Bibeltext hat mich eines Besseren belehrt. Was beten die hier eigentlich? Und wie antwortet Gott? Zuerst rühmen und loben sie die Macht Gottes. Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Danach reden sie mit Gott darüber, wie ihre Lage ist. Wie sich die Menschen in ihrer Stadt und anderswo zusammentun gegen Jesus, gegen seine Botschaft, gegen seine Kirche. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Und nur angesichts von beidem, der Macht Gottes und dem Widerstand der Menschen, da bitten sie, und nun, Herr, sieh an ihr Thron und strecke deine Hand aus. Mich erinnert das ganze Gebet sehr an einen Choralvers, der ebenfalls zu einer Zeit gedichtet wurde, als es auch großen Widerstand gegen das Evangelium gab. Beweis deine Macht, Herr Jesu Christ, der du Herr aller Herren bist. Beschirm dein arme Christenheit, dass sie dich lob in Ewigkeit. Wisst ihr, wer das gedichtet hat? Martin Luther hat das gedichtet zu einer Zeit, als die Reformation, dieser geistliche Aufbruch, immer mehr unter den Druck der Gegner geriet. Lasst uns also am besten das beten. Herr, strecke deine Hand aus, beweis deine Macht, Herr Jesu Christ. Wie nun der Herr seine Macht beweist, wie er seine Hand ausstreckt. Ob er das dadurch tut, dass er unseren kleiner werdenden Gemeinden einfach die Freiheit erhält, dass wir die Botschaft weitersagen können. Ob er uns weiter fernhält von aller Art von Repressalien. Ist ja nicht selbstverständlich, dass das so ist. Oder ob er uns gar einen großen geistlichen Aufbruch, eine Erweckung schenkt, wo vielleicht wirklich das Haus mal wieder voll wird. Das wollen wir getrost ihm überlassen. Hauptsache, er kommt dabei groß heraus. Es geht auch nicht um uns beim Reich Gottes. Es geht um ihn und um seine Ehre. Hauptsache, seine Hand wird ausgestreckt. Herr, du hast doch Himmel und Erde gemacht. Was sollte dir da noch unmöglich sein? Drittens, das Gebet um Freimut für Gottes Wort. Gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Freimut ist so ein altes Wort. In der guten alten Luther-Übersetzung kommt das an den verschiedensten Stellen vor. Was bedeutet Freimut? Freimut heißt hier zunächst einmal, dass man ganz offen redet. Unverkürzt. Nicht um heißen Brei herumredet. Die meisten von uns kennen bestimmt McDonald's. Das ist ja mittlerweile so ein Markenzeichen für Schnellimbiss geworden. Ich will nur nichts zu diesen Hamburgern sagen, das ist bestimmt auch Geschmackssache, was man davon hält. Aber eins muss man ja ihnen lassen. Diese Imbissläden haben sich optimal auf Kundenwünsche eingestellt. Schnell, einfach, keine hohe Kochkunst. Einigermaßen billig, früher waren sie noch billiger. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Nachahmern, die das Ganze noch schneller und noch billiger machen wollen. Aber es ist immer noch der Inbegriff McDonald's. Vor einiger Zeit sagte ein Verkündiger das bemerkenswerte Wort: Ich habe Bedenken, dass wir in unseren Kirchen immer mehr ein Mac-Christentum verbreiten. Mac-Christentum. Das ist so ein Christsein zum Reinziehen, meinte er damit, wie man das auf Neudeutsch ausdrücken würde. Zum Reinziehen, angepasst an die religiösen Kundenwünsche des Menschen von heute, schnell zu begreifen, leicht verdaulich und ohne hohe Kosten. Was Anstoß erregen würde, lasse ich weg. Mac-Christentum. Ja. Man muss das wirklich mal fragen, wer traut sich heute noch einem Menschen zu sagen, in aller Liebe, aber auch in aller Ernsthaftigkeit, heuch, wenn du weiter dein Leben ohne Gott lebst, dann kommst du in die Hölle. Aber Jesus hat sich ans Kreuz nageln lassen, genau damit du davor gerettet wirst. Wer traut sich noch als Christ, klar zu sagen, es kommt nicht darauf an, dass ich anständig lebe, mich engagiere, vielleicht sogar in der Kirche engagiere, sondern es kommt darauf an, dass ich mich zu Jesus bekehre, an ihn glaube und bei ihm neues Leben finde. Wer traut sich noch, ganz offen zu sagen, Christsein ist nicht zuerst Lebenshilfe zum Glücklichsein. Es geht nicht um mich, um meine Bedürfnisse zuerst, sondern es geht um den Dienst für den Herrn. Manchmal geht es auch darum, in seinem Namen Nachteile zu erleiden oder sogar Verfolgung, wie hier die Gemeinde. Dabei ist diese Art von Ernsthaftigkeit durchaus nichts Neues. Ich glaube, das war genau die Botschaft der ersten Zeugen in der Zeit von Pfingsten und danach. Vielleicht nicht immer in diesen Worten, aber dem Sinn nach. Es war übrigens auch die Botschaft aller echten Erweckung, aller echten geistlichen Aufbrüche. Sei es in der Reformation, sei es bei John Wesley, sei es vor 100 Jahren hier im Erzgebirge. Keine weichen, klebrigen Hamburger, sondern sozusagen nahrhaftes, vitaminreiches Schwarzbrot, kein Mac-Christentum, sondern unverkürzter Ruf in die Nachfolge. Das Problem ist nur, dass wir alle so schwach und voller Bedenken sind. Vielleicht bin ich ja sogar der Meinung und sage, also im Prinzip sollte man schon sagen, was Sache ist, ungeschminkt. Aber wenn ich das tatsächlich versuche, wer hört mir dabei zu, werden die mich dann nicht für so einen Fanatiker halten. Treiben wir mit so offenen Worten nicht die Menschen aus der Kirche hinaus und so weiter und so weiter. wenn zu dieser Bedenken kommen aus einem Missverständnis. Es gab und gibt immer wieder Christen, die sagen, freimütig sein, ein Zeuge sein. Das heißt, jeder von uns wird so eine Art Profi-Straßenevangelist. So einer, der im Bus freimütig seinen Nachbarn beiseite nimmt, ihm die Botschaft sagt und ihn dann schnurstracks zum Herrn führt. Ich will das nicht lächerlich machen. Es gibt Christen, die hat der Herr dazu berufen, das zu tun. Mich hat er sicher nicht dazu berufen. Wie schreibt schon der Paulus, 1. Korinther 12, einige sind Evangelisten, einige Lehrer, einige Propheten und noch mehr Gaben zählt er dann auf. Ein Leib, viele Glieder, ein Geist, aber viele Gaben, die er gibt. Und nicht alle haben etwa diese Gabe der Straßenevangelisation. Trotzdem, ich denke, jeder Christ sollte in der Lage sein, die unverkürzte Botschaft weiterzusagen. Auf Nachfrage. Wenn mich einer fragt, erklär mir mal, was ihr da treibt in der Kirche. An was glaubst du? Warum machst du das, dass du dich da einbringst? Dass wir ungeschminkt und ohne falsche Ängste erklären können. Ohne Ängste davor, was denn nur die Leute wohl denken. Seid bereit, Rechenschaft abzulegen über eure Hoffnung. So drückt der Petrus das aus, 1. Petrus 3. Bereit. In der Familie, in der Schule, unter Kollegen, wo immer ich hinkomme und mich einer fragt, was glaubst du denn? Nur jeder, der dazu bereit ist und sich das von Herzen wünscht, der weiß, es ist oft leichter gesagt als getan. Die Urgemeinde in Jerusalem hatte vielleicht Angst, dass man sie ins Gefängnis sperren würde, wenn sie so offen geredet hätten. Predigtverbot war ja schließlich angesagt. Aber ich denke auch die Angst, Menschen vor den Kopf zu stoßen. Diese Überlegung, was werden die jetzt wohl denken über mich, auch das kann mir den Mund verschließen oder dazu führen, dass ich nur noch so ein Mac-Christentum weiter sage. Dagegen hilft keine tapfere Entschlusskraft, keine geistlichen Mutproben, auch keine Schulung. Das Einzige, was wirklich weiterhilft, ist das Gebet um den Heiligen Geist. Gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Und dann kommt, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Das kann unser Herr tatsächlich schenken, dass wir nicht das reden, was die Menschen unserer Meinung nach von uns erwarten, sondern das reden lässt, was der Herr ausrichten lässt, unverkürzt. Wir fragen uns oft, welche Gebete Gott wohl erhören wird. Das erhört er garantiert. Daran hat sich seit den Zeiten der Apostelgeschichte nichts geändert. Gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Ich bin übrigens überzeugt, es gibt in unserer Zeit und in unserem Land ganz viele Menschen, die warten nur darauf, dass ihnen in all dieser Verwirrung, wo der eine sagt, so musste leben, der andere so musste leben, dass endlich mal einer ein klares Wort sagt. Die warten auf Christen, die nicht ihr Fähnlein nach dem Wind hängen, sondern Klartext reden. Ich bin überzeugt, es gibt heutzutage eine Menge suchende Menschen. Die haben auf ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens allzu viel Unverbindliches und Unklares gehört. Und die sind das so satt und wollen endlich wissen, was Sache ist. Vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, wenn man das dann einem Menschen klar sagt, wie so, fast wie so ein Aufatmen durch ihn geht. Es ist wahr, nicht jedes offene, freimütige Wort kommt so an. Manchmal ernten wir höchstens betretenes Schweigen oder energischen Widerspruch und man kann dann nur sagen, heuch, du hast mich nach meinem Glauben gefragt, ich kann auch nichts dazu, ich habe dir nur gesagt, was Sache ist. Aber es ist nicht immer so. Manchmal, da schenkt es auch unser Herr und es geschieht echter geistlicher Fortschritt durch ein Wort Gottes in Freimut. Lasst uns darum beten, dass er uns Gelegenheiten schenkt, sein Wort weiter zu sagen, offen und unverkürzt. Nicht das, was man von uns erwartet, sondern das, was der Herr weitergeben möchte. Kein Meck-Christentum, sondern die ganze Botschaft. Ohne Abstriche. Ohne aufs Publikum und auf den Applaus zu achten. Damit er, unser Herr, bekannt wird und groß herauskommt. Gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus oder erweis deine Macht, Herr Jesu Christ. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du uns ausrüstest mit deinem Geist, dass du uns ausrüstest mit der nötigen Kraft und der Weisheit, damit wir deine Botschaft weitergeben können, unverkürzt und in aller Klarheit. Wir wollen dich bitten heute am Pfingstfest, dass du uns dazu mit deinem Geist erfüllst, dass wir Mut haben, dass wir wissen, was für einen Herrn und was für eine Botschaft wir vertreten. Herr, wir wollen dich bitten für unsere Gemeinden und für unsere Kirche, dass du das überall schenkst, Menschen, die offen und klar deine gute Botschaft weitersagen. Segne auch alle, die in Verantwortung stehen. Segne unseren Superintendenten. Segne unsere Bischöfin. Segne alle anderen, die im Verkündigungsdienst stehen. Herr, dass du doch dabei groß herauskommst. Wir wollen dich bitten für unsere alltäglichen Begegnungen. Zeig du uns, wo wir etwas sagen können von dir, von deiner Botschaft. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns immer wieder Mut machst, auch im Gebet zu bleiben, für deine Gemeinde, für dein Werk. Wir wollen dich bitten, dass du auch heute dein Wort segnest, dass Menschen zum lebendigen Glauben finden an dich. Herr, wir danken dir, dass wir in unserem Land noch so viel Freiheit haben, dein Evangelium weiter zu sagen. Herr, das ist nicht selbstverständlich. Erhalte uns diese Freiheit und zeig, was wir daraus machen können. Wir bitten dich für die Geschwister in anderen Ländern, denen so geht, wie der Urgemeinde in Jerusalem. Herr, dass du auch da deine Macht beweist und sie beschützt. Wir wollen dich bitten für alle Geschwister in unseren Gemeinden, die in Nöten und Anfechtungen sind. Wir bitten dich für die, die sich fragen, hat es noch Sinn, sich einzusetzen für dich und für deine Botschaft, wo wir immer weniger werden. Herr, da richte doch auf und schenk neuen Mut. Wir bitten dich für diejenigen, die krank sind, dass du dich über sie erbarmst und ganz besonders segnest. Wir bitten dich für diejenigen, die in Zweifeln sind, dass du ihren Glauben wieder stärkst. Was wir dir persönlich sagen wollen, das sagen wir dir in der Stille. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.